Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Julie, wie viel Euro denkst du denn, hat Daniel Radcliffe verdient beim ersten Film und wie viel Euro beim letzten?
Boah. Warte mal, für den ganzen Film?
Also für den ersten erstmal, genau, wie viel hat er da verdient?
Guck mal, der war ja noch ein Kind. Die darf man bestimmt noch gar nicht so doll bezahlen, weil die noch Kinder kriegen andere Gehälter, weil der hat ja natürlich auch noch nicht so viel Erfahrung und so weiter und so fort. Das wird ja alles ins Gehalt mit eingehen. So wie wenn du Senior, Junior und so weiter bist und so. Deswegen glaube ich, hat...
So Mindestlohn. Mhm,
ja, das ist so, wenn du nämlich gar keine Ahnung hast und einfach dich schlaues herleiten, dir irgendwie das... Ich sag mal, für den ersten Film hat der, denn die zahlen ja krass, Warner Brothers und so, hat er eine halbe Mille bekommen.
Okay, und wie viel beim letzten?
3 Mille.
Du bist so richtig vorbei. Daniel Radcliffe bekam laut Just Jared für Harry Potter und das Stein der Weisen 900.000 Euro. Mhm. Und für die letzten beiden Filme bekam er, also für die ersten und oder den ersten und den zweiten Teil von Heiligtümer des Todes, hat er jeweils 18 Millionen Euro bekommen.
Was?
Ja. Krass, oder?
Okay. Ich dachte wirklich so, beim ersten hat der Safe knapp an der Mille eine halbe. Das war ja nicht schlecht, aber das andere hätte ich niemals gedacht.
Und Emma Watson?
Da Emma Watson nicht Main Character ist, also schon, aber nicht so wie Harry Potter, bekommt die bestimmt weniger. Und weil sie auch noch eine Frau ist, bestimmt war das damals auch noch ein größeres Problem als jetzt eh schon, hat sie im ersten Teil 400.000 bekommen. Und für die letzten beiden dann, du 18 hatte, 10. 10.
Nee, so schlimm war es nicht. Also vom ersten weiß ich nicht, aber Emma Watson und Rupert Grint, also die haben beide gleich viel bekommen. Mhm. Es gab keine Gender Pay Gap.
Gott sei Dank.
Haben jeweils 13,8 Millionen Euro bekommen.
Okay,
also aber kann man auch mit leben.
Okay, kann man machen.
Also ist okay, ist okay. Da kommt man gerade so über die Runden.
Boah, stell dir das mal vor, ey. Für einen Film.
Yes.
Das ist schon krass. Aber gut, man muss auch sagen, die Filme sind schon ziemlich geil. Von daher. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen.
Und wie immer fangen wir mit der Auflösung des Mysterious Ticking Noise an. Und da habt ihr uns auch wieder fleißig geschrieben, aber lasst uns erst einmal reinhören, um welches Geräusch es sich gehandelt hat.
Schon wieder erschreckt.
Ja.
Dabei kannten wir das ja schon.
Ja.
Wir dachten ja auf jeden Fall, dass das irgendwas mit einer Tür ist und dass da irgendwie eine Tür umgedreht wird oder so, weil das ja so klingt, so kaputt und so, gell?
Ja, oder auch ein Feuer im Hintergrund, hatten wir ja gesagt. Aber wir sind natürlich wieder nicht drauf gekommen.
Nö.
Und ihr hattet auch so, so viele verschiedene Ideen. Also beispielsweise hat Lulli auf Spotify geschrieben, dass es Umbridge, wenn sie mit Bombarda den Raum der Wünsche öffnet. Oder Charlotte hat vorgeschlagen, das könnte der Troll im Mädchenklo sein, als er das Waschbecken zertrümmert. Und ganz, ganz viele von euch hatten auch so einen ähnlichen Gedankengang wie wir. Das könnte doch Hagrid sein, der im ersten Teil die Tür in der Hütte aus den Angeln hebt und dann wieder einsetzt.
Aber das war nicht. Es ist im vierten Teil. Es ist nach der Quidditch-Weltmeisterschaft. Das dunkle Mal erscheint ja auch am Himmel. Und man sieht Barty Crouch Jr., wie er eben nach der Quidditch-WM über das Trümmerfeld da läuft. Und daher kommen die Geräusche. Oder das Geräusch. Das Mysterious Sticking Noise. Also, weiß ich nicht. Davon war ich wirklich wieder so viele Ideen von entfernt, dass ich das daraus gehört hätte, Linda.
Ja, geht mir auch so. Also, sagen wir wirklich jedes Mal.
Das ist so traurig, wie so ein alter Leierkasten hier. Egal, Leute, und was wir auch jedes Mal sagen ist, wir haben auch heute nochmal eine Chance, denn natürlich haben wir wieder ein neues Mysterious Sticking Noise für euch dabei. Frisch aus dem Druck kommt heute auch wieder unsere Patronus-Post mit den Top-News rund um die Wizarding World. Linus und ich haben da jeweils wieder News dabei und die servieren wir euch zusammengefasst in unserer Patronus-Post.
Und wir starten mit der News und zwar mit Happy Birthday und zwar nachträglich an Chris Columbus. Das ist der US-amerikanische Filmproduzent, der die ersten beiden Harry Potter-Verfilmungen als Regisseur geführt hat. Und der kehrte leider, oder ja, was heißt leider, aber er ist eben nach Abschluss der Dreharbeiten zum zweiten Film in die USA zurückgekehrt und hat dann die Regie der anderen Harry Potter-Filme den anderen Regisseuren überlassen. Man muss halt schon irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob es an einem Regisseur lag, dass der dritte Film direkt so ein bisschen düsterer war oder ob das einfach die Story war.
Ja, das stimmt.
Weil der Cut war schon krass, finde ich.
Aber es gibt doch auch so Memes, so wie von so einem pinken Haus und dann von so einem schwarzen Haus und dann ist das immer so das Meme, dann Harry Potter Teil 1 und 2 in diesem pinken Haus und dann Harry Potter ab Teil 3 bis Ende in diesem schwarzen. Aber es ist ja auch so, die Bücher werden ja auch einfach viel dicker und das ist ja viel mehr düster. Am Anfang bist du halt in dieser süßen Welt und die sind noch so klein und man entdeckt erstmal alles und kriegt erstmal so einen Blick in diese Welt, ja.
Das stimmt. Und ja, auf jeden Fall, Chris Columbus hatte am 10.9. Geburtstag. Und ein kleiner Funfact für alle, die es nicht wussten. In den beiden Filmen von ihm tauchte seine Tochter in der Rolle von Susan Bones auf. Ist ja praktisch, oder?
Ja, sehr
direkt
praktisch.
Direkt mal so einen Job bei Harry Potter bekommen durch einen Papi. Und was auch ganz cool ist, Columbus hatte erst kürzlich mit einer ähnlichen Aussage hinsichtlich einer Verfilmung von Harry Potter und das verwunschene Kind für Aufregung gesorgt. Er hat nämlich gesagt, er würde das Bühnenstück liebend gerne als Film adaptieren. Zitat, das ist einer meiner kleinen Fantasien. Also es könnte sein, dass es vielleicht doch auch mal, wenn es zu einem Film kommen sollte, da ist er auf jeden Fall ein Anwärter dafür. Also er hatte generell in einem Interview eben darüber gesprochen und ja, dass er das gerne umsetzen würde oder nicht abgeneigt wäre.
Rumor has it. Ja, das stimmt. Und Leute, ich weiß, so Weihnachten, ne? Das ist ja alles noch so ein bisschen her. Gerade bei diesen Temperaturen ist irgendwie, finde ich, nicht so an Weihnachten zu denken. Wobei, es gibt ja schon Dominosteine und Spekulatius in den Supermärkten.
Ja, aber wer das kauft, ist geisteskrank. Das ist krank.
Ich kann das auch nicht. Es ist einfach über 30 Grad. Ich öle mir hier gerade einen weg bei dieser Aufzeichnung. Und es ist einfach schon Weihnachten im Supermarkt. Stopp! Es ist zu schnell. Wobei ja die meisten Potterheads richtige Herbst- und Weihnachtsfans sind. Vielleicht lässt es euer Herz höher schlagen und ihr kriegt direkt Harry Potter-Vibes, wenn ihr das schon seht und denkt, oh Gott, bitte, lass mich endlich drin sein, zu Hause rumhängen in die Kuscheldecke. Naja, so. Es gibt etwas Neues, mit dem könnt ihr euch selber beschenken, es euch auf eure Wunschliste schreiben lassen oder ihr beschenkt jemanden damit zu Weihnachten, denn es gibt ein neues Harry Potter-Buch. Also keine neue weitere Story, sondern die Gesamtausgabe. Und da sind einfach alle Harry Potter-Bände ungekürzt in einem Buch drin.
Wow.
Ja, das Buch sieht auch übel, übel schön aus. Ich habe es schon mehrmals auf TikTok und so gesehen, wo andere Potterheads in Bücherläden gegangen sind und gesagt haben, oh mein Gott, ich muss das kaufen. Das Buch hat 3400 Seiten. Das ist so richtig süß und so liebevoll ausgestattet. Es hat so eine Bronzeprägung, so ein schönes Lesebändchen. Das Papier ist so Dünndruckpapier. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei der Bibel, weißt du, was so eine ganz spezielle Art von Papier ist.
Also auf jeden Fall kein Buch, was man an Strand und so mitnimmt. Das hält es ja gar nicht auf, oder? Aus. Also wahrscheinlich schon direkt so zerrissen bei einmal lesen.
Ja, wahrscheinlich. Ist, glaube ich, hoch und windlich. Vor allen Dingen ist es halt auch arschschwer, ne? Wenn du halt alle Bücher in einem Buch drin hast. Also es sieht mega nice aus, auch für den Schrank natürlich, einfach so als SammlerInnen. Und hier auch keine Werbung, aber Leute, das Buch ist nur noch bis zum 30.01. für 99 Euro zu haben und danach für 129 Euro. Also ich mache hier Werbetrommel, ohne dafür bezahlt zu werden, ich schwöre. Ich finde, es ist ein wunderschönes Geschenk für alle Potterheads und alle, die nicht genug von Harry Potter bekommen können. Auch wenn wir alle die Bücher schon im Schrank stehen haben. Ja, I know, wir haben sie alle schon, aber es ist doch ziemlich geil.
Aber das haben wir noch nicht.
Das haben wir noch nicht. Linda, ich wünsche mir zu Weihnachten von dir.
Okay, ist notiert. Ich merke mir sowas dann immer direkt. Ja, und wenn wir schon dabei sind, was Bücher angeht, weil das habe ich auch nicht im Schrank und ich nehme an, du auch nicht. Mhm. Ich wusste nämlich gar nicht, dass das Buch Albus Dumbledore die Biografie gibt. Das ist so quasi inoffiziell, also es heißt auch die inoffizielle Biografie. Da kann man eben das Leben und die Abenteuer von Dumbledore nochmal irgendwie so nachlesen. Mhm. Und viele von den Geschichten und Ereignissen kennen wir ja natürlich aus den Büchern direkt wieder. Aber der Autor stellt auch ganz viele interessante Verbindungen her und liefert auch so ein eigenes Resümee. Und die Biografie enthält Geschichten und Abhandlungen, die von Fans geschrieben und geteilt wurden. Also es ist auch so eine Special Edition. Und man sagt, oder die, ich sag mal, die Rezensionen sagen, dass man nach dem Lesen von dieser Biografie ein anderes Bild oder zumindest Dumbledore mit anderen Augen sieht. Also, das finde ich auch spannend. Ich habe davon auch tatsächlich noch nie was gehört von diesem Buch. Aber es gibt es wohl schon ein oder zwei Jahre.
Es gibt schon eine Biografie, also den Harry Potter Büchern jetzt nicht so eine coole, die wir jetzt auch kaufen können. Und die hat doch Rita Kim Korn geschrieben. Die hatte ja bereits angekündigt, dass sie ein Enthüllungsbuch machen möchte über Albus Dumbledore, wo sie ihn auch nicht so ganz gut wegkommen lässt. Und da hatte sie die ganzen Infos ja von der früheren befreundeten Nachbarin Bathilda Backshot und die hat sie ja so ein bisschen dazu gezwungen, Infos rauszurücken. Naja, aber ich bin mal dann gespannt auf die inoffizielle Biografie und wie Albus Dumbledore da wegkommt, Linda. Das müssen wir uns auch kaufen. Das heißt, wir haben ganz schön eine lange Wunschliste jetzt schon.
Ja.
Für Weihnachten.
Und eine lange Leseliste.
Oh ja.
Ja, und wir hatten ja schon angeteased, dass wir heute zu Ollivanders gehen, also in den Zauberstabladen in der Winkelgasse. Und da passt die News ja wunderbar, denn der Schauspieler von Ollivander hat mal über die Kosten der Filmreihe geschimpft. Also das wurde wieder so ein bisschen ausgegraben, das Thema. Mhm. Da hat ja John Hurt eben den Zauberstabhändler Garrick Ollivander gespielt. Und damals hatte der britische Star auch ganz ernste Worte zu dem Fantasy-Franchise gefunden. Ja, vor über 10 Jahren hat sich der inzwischen verstorbene Schauspieler zur Harry-Potter-Reihe geäußert. Und er meinte, aus geldtechnischer Sicht sieht er das alles ganz kritisch. Und er hat gesagt, es ist interessant zu sehen, wie viel Geld für Harry Potter ausgegeben wird. Es ist ziemlich absurd. Es ist wie in Hollywood. Ich schaue mich um und da stehen 3 Kostüme, von denen keines getragen wird. Und sie sind alle Nachbildung voneinander. Es ist eine stumpfsinnige Geldverschwendung und macht mich wahnsinnig.
Oha.
Und damit hat Hurt natürlich nicht das Harry Potter-Franchise schlecht geredet, sondern ihm ging es eben so darum, dass die Filmlandschaft so ein bisschen Vielfalt verlieren mit diesen riesigen Budgets.
Mhm.
Aber in dem Zusammenhang wurde auch das Thema in den Medien aufgegriffen. Und dann frage ich mich wieder, wie teuer wird dann wohl die neue Serie? Und ich glaube, dass man da keine Kosten scheuen wird. Keine Kosten und Mühen.
Ja, boah, es gibt doch voll oft so auch, wenn man schaut, wie teuer so ein Hollywood-Film oder irgendwie sowas war in der Produktion oder auch so Serien und so die teuersten Serien. Und du denkst immer so, heilige Scheiße, wie ist das möglich? Aber wenn man selber mal so einen Blick hinter solche was gemacht hat, da kriegen ja Leute wirklich alles und jeden Scheiß und wie viel Catering und Essen, wie viel da oft liegen bleibt. Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass da so viele Kosten einfach echt komplett drüber sehen. Deswegen kann ich ihn verstehen.
Ja, ich auch. Also ich glaube, dass es halt erst auch so richtig absurd wird, wenn man am Set ist und merkt, wie viele Sachen ja für nichts auch da sind, die irgendwie unnötig sind, doppelt gemoppelt und was weiß ich.
Diese Perücke haben wir in 10-facher Ausführung, falls mal was passiert.
Ja.
Und so eine Echthaar-Perücke, weißt du, die weiß ich nicht, wie viel Euro kostet. Ja, es ist mega krass. Aber vielleicht gibt es ja unter euch auch ein paar SchauspielerInnen oder Leute, die irgendwie in der Filmbranche oder was weiß ich, an Set-Theater oder sonst was arbeiten und haben da sogar ein bisschen Blick drauf. Ich würde mich das wirklich mal interessieren, wie viele Sachen, also wie verschwenderisch das da eigentlich ist. Aber am Ende wollen wir ja auch alle ein geiles Produkt. Wir wollen ja auch eine geile Serie haben, einen geilen Film, auf den wir uns freuen.
Ja. Das ist das Wort zum Freitag.
Genau.
Ja, Julie und ich begeben uns jetzt in die Winkelgasse zu Ollivanders, weil wir da unseren Schülerjob antreten. Mit Mindestlohn hoffentlich. Und wir wollen euch jetzt erstmal Garrick Ollivander vorstellen und euch einfach so ein bisschen einführen in die Welt der Zauberstabmacher. Und da ist natürlich Ollivander so das beste Beispiel, denn der Laden befindet sich ja, wie gesagt, in der Winkelgasse. Und das Ladenschild verkündet ganz stolz in abblätternden, goldfarbenen Buchstaben, dass es den Laden schon seit 382 vor Christus gibt, beziehungsweise dass man da die besten Zauberstäbe aus eigener Herstellung kaufen kann. Und geführt wird der Laden eben von der Familie Ollivander, die seit Generationen Zauberstäbe herstellt. Und Garrick war eben einer der besten Zauberstabmacher auf der Welt. Und viele Hexen und Zauberer kaufen ja auch ihre Zauberstäbe bei ihm. Und er war auch in Hogwarts. Er war im Hause Ravenclaw, by the way. Schlauer Mann.
So sieht's aus.
Und Ollivander wuchs eben in einem Familienbetrieb auf und hat natürlich schon wie alle von klein auf schon direkt irgendwie so ein großes Talent gezeigt für die Kunst der Fertigung von Zauberstäben. Also es war ihm schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und das Spannende ist, er hat die Herstellung von Zauberstäben revolutioniert, weil er eben nur mächtige magische Substanzen ausgewählt hat und eben diese speziellen Hölzer dazu. Also er hat das quasi miteinander kombiniert.
Schlaubi.
Und dann kommt ja noch on top, dass das Ergebnis ja auch noch mit dem Besitzer matchen muss.
Also er hat so eine Idee kann er wirklich in Ravenclaw kommen, also ganz im Ernst.
Natürlich, schlausten Menschen der Welt. Zu Anfang gab es großen Widerstand, weil es ja so eine neue Art der Herstellung war. Aber schon bald hat die Zaubererwelt dann auch gemerkt, dass Ollivanders Zauberstäbe doch besser sind als alle anderen. Und weil wir ja so wie Joanne K. Rowling immer so über die Namen sprechen, der Name Ollivander soll angeblich der den Zauberstab aus Olivenholz besitzt, bedeuten. Ah. Was eben darauf schließen lässt, dass die Familie aus dem Mittelmeerraum stammt. Und Mr. Ollivander glaubt, dass seine Vorfahren mit den Römern nach Großbritannien kamen, eben um dort Zauberstäbe an die alten britischen Zauberer zu verkaufen. Und wir erinnern uns ja auch, als Harry das erste Mal bei Ollivanders war, der Kunde wird durch ein helles Läuten der Ladenglocke begrüßt und auch angekündigt. Und es war ja da ziemlich dunkel da drinnen und sehr alt und eng. Und die Atmosphäre ist ja auch so ein bisschen spannungsgeladen, weil das ist ja so mit eigentlich das einschneidendste Erlebnis, was man haben kann, dass man seinen Zauberstab wählt, beziehungsweise der Zauberstab einen selbst. Und die einzige Einrichtung in diesem Laden ist so ein storchenbeiniger Stuhl und eben diese ganzen Regale an den Wänden, die vom Boden bis zur Decke mit diesen schmalen Schachteln gefüllt sind. Also sieht ein bisschen aus wie so ein Deichmann. Und in jedem von diesen Schachteln ist ja ein sorgsam verpackter Zauberstab. Und ja, hinten in dem rückwärtigen Raum befindet sich dann die Werkstatt und das Lager für die Ausgangsmaterialien. Mr. Ollivander ist ein Zauberer mit einer sanften Stimme und großen, leuchtenden und blasssilbernen Augen, die sehr forschend schauen. Und er nimmt sich ja für seine Kunden auch viel Zeit. Und das Schöne ist, er kann sich ja an jeden Zauberstab erinnern, den er verkauft hat. Also es ist auch irgendwie nicht nur ein besonderer Laden, sondern auch ein besonderer Besitzer.
Also wir hatten ja letztens erzählt, dass wir tatsächlich schon mal einen Schülerjob hatten, so einen Nebenjob hatten, wo wir auch Sachen verkauft haben. Aber so krass waren wir nicht, oder? Also ich kann mich nicht an jede Person und an alles, was ich verkauft habe, an eine Person erinnern. Das ist schon ein Move.
Überhaupt nicht. Überleg mal. Aber ich frage mich auch bei Ollivanders, was sind denn da unsere Aufgaben? Wir dürfen bestimmt keine Zauberstäbe aussuchen. Wir müssen dann bestimmt mal irgendwie den ganzen Staub aus dem Laden.
Wir stauben die ab, ja.
Und immer wenn was kaputt geht, weil wieder irgendein Zauberstab eskaliert, müssen wir immer den alles aufräumen und reparieren.
Ja, und vielleicht muss man auch so Buchhaltung machen. Man muss natürlich auch die Galeonen da und sowas irgendwie, ne? Sonst kommen
ja,
die Kugel
und das
vorbei.
Hatten wir schon, das Thema. Das ist immer rot. Weil 7 Galeonen für einen Zauberstab, aber Herstellungskosten 12.000. Da müssen wir immer zu dem Mr. Ollivander sagen, schwierig. Auf dem Skonto sieht es nicht gut aus.
Aber ich finde es auch so geil, dass es so typisch Mensch wieder ist, dass da jemand kommt mit einer neuen Revolution, mit neuen Zauberstäben, so wie das immer ist, wie das Internet oder irgendwelchen anderen Dingen. Und alle Leute erstmal so, finden wir nicht gut. Und dann irgendwann, ah doch, Ollivanders Zauberstäbe sind ja doch eigentlich voll cool, obwohl der was, weil der was Neues gemacht hat. Das ist ja so typisch Mensch. Selbst die Sauron-Hexen.
Absolut.
So.
Ja.
Okay, aber jetzt fragen wir uns natürlich auch, wir machen das zwar gerade als kleinen Schülerjob, aber vielleicht wollen wir irgendwann auch mehr da arbeiten, dann müssen wir das mal schauen, wie sieht denn der Beruf als Zauberstabmacher eigentlich genau aus? Ne? Wie wäre so das Jobprofil auf LinkedIn und so? Zaubere LinkedIn. Was wären unsere Aufgaben? Also, wie der Name schon sagt, stellt man natürlich Zauberstäbe her und verkauft sie dann eventuell auch weiter an Hexen und Zauberer. Und dieser Job ist natürlich ein übel wichtiger und hoch angesehener Beruf in der Zauberergesellschaft, weil, wie du eben schon meintest, jeder Zauberer, jede Hexe braucht halt eben einen Zauberstab. Und das ist schon was Besonderes, wenn du dann derjenige bist, der das verkauft. Ich glaube, da wird dein Laden auch nie pleite gehen mit.
Doch, in Ouagadou. Da, wo Ouagadou ist, da braucht man, keinen Zauberstab.
True that. Das wäre auf jeden Fall blöd, wenn du so auswanderermäßig da hingehst und dann deinen eigenen Zauberstab-Laden aufmachst und sagst, sorry, Bro, da hast du dich falsch
informiert. Ja, ist halt so ein typischer Move, oder? Wie jemand, der kein Spanisch spricht und dann nach Spanien zieht und meint, er macht jetzt ein Riesen-Business.
Das stimmt. Ein Katzencafé eröffnen oder so. Naja. Dieses Herstellen eines Zauberstabs ist halt ein richtiges Handwerk. Deswegen nennt man das auch Zauberstabhandwerk. Und es gibt diese Läden halt schon ewig. Das hast du ja auch schon gesagt, dass das ja auch bei den Ollivandersladen oben mit goldenen Lettern angeschrieben ist, weil die selbst so stolz drauf sind, dass es halt so 382 Jahre vor Christus ist. Das ist schon krass. Also viele Familientraditionen und viel History. Mhm. Und tatsächlich, wenn man auch weiter in die Vergangenheit reist, dann gibt es Informationen darüber, dass die allerersten ZauberstabherstellerInnen Druide waren. Und diese Druiden waren offenbar in der Herstellung von Zauberstäben ziemlich geübt und fertigten, da sie alles, was einem holzigen Stamm hatte, für einen Baum hielten, Zauberstäbe aus Weinreben an und so weiter und auch eigentlich aus allem, was holzig war. Eine Tradition, der halt Garrick Ollivander dann noch im 20. Jahrhundert folgte. Also er hat ja auch ganz verschiedene Hölzer benutzt. Zum Beispiel ist ja auch der Zauberstab von Hermine, glaube ich, eine Weinrebe. Und das hat ihn ja auch so ausgezeichnet, dass er halt auch so spezielle Hölzer genutzt hat. Auf die Hölzer gehen wir aber später noch ein. Ja, und früher war es dann auf jeden Fall üblich, dass sich die Käufer von so einem Zauberstab dann auch ihren eigenen Kern mitbringen. Also das ist so ein bisschen so wie...
Wenn ich meine eigene Tupperdose mitnehme zum Metzger.
Genau. So wirst du, dass du das so selber mit einarbeiten lässt. Sagst, hallo, ich habe jetzt zum Beispiel den Familienschmuck von meiner Oma und mir würde das wahnsinnig viel bedeuten, wenn wir den irgendwie da mit einarbeiten können, dass ich das immer bei mir trage. Weißt du, sowas. So irgendwie Sachen, wo das Herz dran hängt oder sowas.
Aber es ist schön.
Das finde ich auch schön. Das war früher so. Oder man hatte irgendwie eine bevorzugte Substanz, keine Ahnung, weil man sagt, boah, ich liebe Rosen oder so. Das sind meine Lieblingsblumen, dass man da Rosenblätter oder was weiß ich mit einarbeitet. Ja, und modernen Zauberstabhersteller dann wie Garrick Ollivander hingegen haben dann ihre eigenen Kerne und haben dann behauptet, dass sie damit auch mehr Erfolg haben, weil sie halt mehr wissen, welche Wirkung dahinter steckt. Es gibt natürlich noch viel mehr ZauberstabherstellerInnen als nur Ollivander oder die ganze Familie Ollivander, ist ja nicht nur er. Zum Beispiel Gregorowitsch, und den kennen wir ja auch. Viktor Krumm hat auch gesagt, dass der den Laden in der Nähe der Zauberschule Durmstrang hat. Aber so genau, wo der liegt, wissen wir nicht. Das wurde auch nie bestätigt. Aber da gibt es wie immer mal irgendwelche Informationen. Und dann gibt es aber noch ein paar andere Leute. Ich kann die gar nicht aussprechen. Arturo Cephalopos ist zum Beispiel einer. Dann gibt es noch Todd. Den kennt man aus das Märchen von den drei Brüdern zum Beispiel. Dann gibt es noch Peveril und eben die ganze Familie Ollivander. Ja, und ein verwandter Beruf und vielleicht etwas, was wir da machen würden, ist übrigens der Zauberstabhüter, also der Wandkeeper. Es ist aber nicht so ganz klar, ob dies jetzt wirklich ein anderer Begriff für Zauberstabhersteller ist oder ob es tatsächlich ein separater Beruf ist. Aber unabhängig davon gibt es ein solches Beispiel hierfür eben bei Garrick Ollivander, weil er einen Mitarbeiter hatte, der eben Wandkeeper war und der in seiner Hogsmeade-Filiale gearbeitet hat.
Aber die Filiale in Hogsmeade, die gab es in den Büchern nicht, gell? Das war ja dann...
Ach so, und das, weil das ja eigentlich in der Winkelgasse ist, ne?
Mhm.
Das ist auch wieder recht.
Aber das, liebe Nimbys, das könnt ihr uns ja wieder beantworten.
Ja, vielleicht hatte der zwei Standorte und dann...
Ja, macht Sinn, dass man so ein bisschen expandiert. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich dachte, es ist immer nur eine Winkelgasse im Buch. Aber das ist ja immer das Problem mit Buch, Film und jetzt auch noch mit Hogwarts Legacy. Jetzt ist alles durcheinander. Alles durcheinander.
Plus, wenn man halt noch so viel Fanfiction und alles liest, dann weiß man auch manchmal schon nicht mehr, was Realität ist.
Das stimmt. Ja. Aber Ollivander hatte einfach eine super wichtige Rolle in diesem ganzen Storytelling. Denn natürlich die wichtigste Geschichte war ja, dass Harry seinen Zauberstab einen Tag nach seinem Geburtstag bei Ollivanders gekauft hat, eben für 7 Galeonen. Und Harry hat ja dann viele verschiedene Stäbe ausprobiert, bevor er den richtigen fand. Und dann kam ja dieses goldene Licht und diese Musik dazu.
Oh ja.
Und der Zauberstab, der sich dann für Harry entschied, war 11 Zoll lang, aus dem Holz einer Stechpalme und besaß eine Phönixfeder als Kern. Und diese Feder stammte ja eben von Dumbledores Phönix Forks, welcher genau auch eine weitere Feder hatte. Und der Zauberstab, dem diese Feder als Kern diente, war ja dann eben für Tom Riddle oder eben für Voldemort. Und Ollivander war auch dann nochmal irgendwie in der Geschichte präsent. Also er ist dann nach Hogwarts gekommen, als sie das Trimagische Turnier hatten und hat ja dann die Zauberstäbe von den Champions dann geeicht und kontrolliert, ob alles funktioniert oder auch mit rechten Dingen zugeht. Und im 7. Band wird Ollivander dann von den Todessern gefangen gehalten. Und die nutzen natürlich immer aus, dass er so viel über Zauberstäbe weiß und auch sein ganzes Können. Er ist halt super wertvoll für die Todesser. Mhm. Und Ollivander hat dann auch Harry erzählt, dass er unter Folter ja Voldemort die Information gegeben hat, dass es diesen Fluchumkehreffekt gibt und dass deswegen diese verschwisterten Zauberstäbe nicht gegeneinander kämpfen können. Also ja. Generell ist Ollivander eben extrem relevant für die Zaubererwelt, weil er eben, wie wir gesagt haben, den Zauberstabkauf revolutioniert hat. Also der müsste eigentlich Millionär sein. Und weil er eben diese Geschichte ja weiterentwickelt hat und auch eben so viel weiß. Also ich finde, er ist ja auch so eine lebende Chronik, oder? Weil wenn er jeden Voll. Zauberer und jede Hexe noch kennt, das ist ja ein so unschätzbarer Wert eigentlich von der Historie.
Absolut.
Und weil der lebt schon gefährlich so irgendwie.
Der hat mega viel Wissen, der kennt jeden Zauber und Zauberin und der kennt ja auch dann auch ein bisschen die Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen. Wer neigt eher zu dem oder zu das?
Ja.
Weil er ja der Zauberstab auch immer zu der Persönlichkeit passt. Ich finde das auch richtig krass. Über den gibt es bestimmt irgendwann so eine Statue. Auf jeden Fall gibt es über ihn Geschichtsbücher, der wird auf jeden Fall darin auftauchen. Und wenn, er würde bestimmt auch so einen Stern auf dem Hollywood Boulevard bekommen, weil ihn alle so abfeiern, weil er so eine wichtige
Aufgabe hat. Oder so ein Bundesverdienstkreuz.
Ja, ja. Und hiermit ehren wir Sie, Herr Ollivander.
Ja, aber wie gesagt, er lebt ja deswegen auch gefährlich. Er wird ja genau dann eben in solche Geschichten auch verwickelt. Und ich denke mal, das wird nicht das Einzige gewesen sein jetzt, also auch wenn es ja drastisch war mit den Todessern und so. Aber durch sein Wissen, finde ich, ist er schon sehr angreifbar.
Wissen, das macht Linda.
Und hat er eigentlich Kinder, ist die Frage.
Hm.
Wird es weiter vererbt?
Gute Frage. Also da das ja alles eine Familientradition ist, wäre es nice, aber ich wüsste nichts davon, dass sie Kinder hat.
Ja, auch, dass er Garrick heißt, wusste man ja auch nicht im Buch, sondern das hat, glaube ich, Joanne K. Rowling irgendwann einfach mal so gedroppt. Aber man wusste es, glaube ich, nicht aus dem Buch. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber Garrick, man sagt ja auch immer nur Ollivander und nicht Garrick Ollivander.
Herr Ollivander, Herr Ollivander. Finden wir noch heraus. Ich glaube aber, es ist vorbei nach ihm. Und dann frage ich mich, wie geht es dann weiter? Muss dann Gregorowitsch den Zauberermarkt aufrechterhalten? Ob er jetzt genannt oder nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir ja schon erwähnt, dass er das alles revolutioniert hat. Und er gesagt hat, hey, ich bringe den Kern mit. Und jeder Kern und jedes Holz hat eine ganz besondere Bedeutung. Und darüber reden wir jetzt. Also, jeder einzelne Zauberstab ist halt einfach komplett einzigartig und hängt von seinem Charakter und von dem jeweiligen Baum ab und eben der magischen Kreatur, aus der er sein Material ableitet. Und diese Zauberstäbe, was ich auch interessant finde, die beginnen tatsächlich ab Besitz an, von seinem menschlichen Partner zu lernen und ihn aber auch gleichzeitig zu lehren. Also man bekommt den dann und dann hat man dieses Symbiosegefühl, was Harry hatte, als er das Licht und alles passiert ist. Und dann lernt man diesen Zauberstab immer mehr kennen und er dich auch und er kann dich dann besser verstehen. Und das finde ich irgendwie auch ziemlich cool, wenn du so...
Du meinst wie so ein Hund?
Die einen haben Bonnie und die anderen haben einen Stab. Ein Stück Holz. Komm, komm, Elderstab, komm.
Hier.
Also, und diese Zauberstäbe, die werden eben aus Holz von Zauberstabbäumen hergestellt. Das sind also nur ganz spezielle Bäume, die dafür in Frage kommen. Und man erkennt die daran, dass da diese Boat-Truckers drin leben. Da haben wir schon mal von gesprochen, die kennt ihr spätestens seit Fantastische Tierwesen. Da spielen die eine größere Rolle, aber in den Büchern werden die ja auch schon erwähnt.
Wenn du was zum Lachen willst,
Wir
haben ja auch gerade Bonnie erwähnt, jetzt ist sie gerade hinter mir und rammelt wie so eine Irre ihr Kissen und ist wieder on fire.
Oh nein! Die kleine Maus.
Leg dich hin. Oh Gott.
Die braucht auch Liebe. Also es können halt eben, wie gesagt, nur wenige Bäume wirklich sind so gut, dass sie Holz in einer Zauberstabqualität produzieren können. Und es braucht auch jahrelange Erfahrung, um zu sagen, welche eben ja die Gabe haben. Und die Arbeit wurde dann eben einfacher, als sie herausgefunden haben. Ach, die Bowtruckles, die dann in den Blättern nisten, die zeigen, welche Bäume besonders sind, weil die würden ja nicht einfach auf irgendwelchen weltlichen Bäumen rumsitzen, auf so ganz stinknormalen.
Ja.
Und jedes Holz ist eben besonders. Es ist zum Beispiel irgendwie speziell biegsam, hat eine unterschiedliche Härte. Und welcher Zauberstabhölzer verwendet werden, ist halt auch mega wichtig, denn das Holz des Zauberstabs trägt eben dazu bei, wie die Magie vom Zauberstab wirkt. Es gibt zum Beispiel Ahornholz, Akazien, Eibenholz, Haselnuss, Kastanie, Zedernholz und so weiter. Es gibt natürlich noch viel, viel, viele mehr. Und interessant ist, J.K. Rowling greift auch auf die Eigenarten zurück, die bestimmten Baumarten im Volksglauben und in so Sagen zugeschrieben werden. Also da gibt es vor allen Dingen so im keltischen Bereich verschiedene, sagt man so, dieser Baum ist eher das und das. Und es gibt ja auch so Geburtsbäume. Du kannst in deinem, wann du geboren bist, nachgucken. Und dann gibt es so einen keltischen Kalender, der sagt, hey, dann ist das dein Geburtsbaum und so weiter. Und dann gibt es halt, wie gesagt, dann so Charaktereigenschaften dazu, wie so Sternzeichen quasi.
Da bin ich Fan.
Du hast es ja eben schon gesagt, dass der Zauberstab von Voldemort aus Eibenholz ist und der von Harry ja aus einer Stechpalme. Und in der europäischen Tradition glaubt man, dass die Stechpalme, die im Englischen wohl Holly heißt, und das kommt von Holy, eben heilig bedeutet und das Böse abwenden kann. Und das ist eben der Zauberstab von Harry. Mhm. Und währenddessen gegenüber diese überaus langlebige Eibe, in Großbritannien gibt es über 2000 Jahre alte Eiben, also sehr, sehr langlebig, die gelten halt dafür, dass sie sogar den Tod überstehen können. Also als auch die Auferstehung symbolisieren die. Und zudem ist dieser Baum in allen Teilen giftig. Ja, also du merkst schon, J.K. Rowling bedient sich da bei der Zauberstabauswahl auch dem keltischen Baumkalender, habe ich ja gesagt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, aber Frage, wieso hat Hermine dann einen aus einer Weinrebe? Die ist immer feuchtfröhlich unterwegs.
Nee, da habe ich auch eine Erklärung von. Ich habe nämlich auch geguckt, weil also da ging es halt so um Charaktereigenschaften. Und dann hat sie halt bei diesem keltischen Kalender herausgefunden, sie hatte ihm die Stechpalme zugeordnet und hat dann geguckt. Und dann hat sie herausgefunden, hey krass, was ein Zufall. Die Stechpalme ist sogar genau dieser Baum, der zu Harrys Geburtstag passt. Also wie bei so Sternzeichen halt. Mhm. Und dann hat sie sich überlegt, hey, dann passt es ja doppelt, dann lasse ich das so. Und hat sich überlegt, dann mache ich das einfach bei Ron und Hermine genauso. Und die kriegen dann eben auch entsprechend ihres Geburtstages keltische Hölzer zugeordnet. Und so kam es dann halt eben zu den Zauberstäben. Das hat sie aber nur bei den drei gemacht. Alle anderen haben dann eher charaktermäßig die Hölzer zugeschrieben bekommen.
Ah ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Good to
know. Ja, ich finde das auch sehr interessant. Und jeder Zauberstab hat ja natürlich noch eine magische Substanz inne, also einen Kern, der eben eingebettet ist in dieses Holz. Und das sind dann normalerweise sowas wie Haare oder Federn oder sowas von eben magischen, besonderen Kreaturen wie einem Einhorn oder einem Phönix. Und der Kern ist halt eben dafür bekannt, dass er die Persönlichkeit des Zauberstabs quasi beeinflussen kann. Also zum Beispiel wird der Zauberstabmacher Garrick Ollivander kein Wählerhaar als Kern verwenden, weil er nämlich glaubt, dass sie für ja, sehr eigenwillige Zauberstäbe sorgen. Und das will er ja nicht, dass die Zauberstäbe quasi machen, was sie wollen, um nicht auf ihren Zauber oder auf die Hexe hören.
Aber hätte man noch machen können für so 2 Galeonen dann oder so.
Kriegst du so einen Low...
Low-Quality-Zauberstab.
Aber das wäre auch gemein. Die sich weniger leisten können, kriegen dann so einen Kack, der dem noch nicht mal auf sie hört.
Stimmt. Oh Gott, ja, hast recht.
Ja, und es gibt halt verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel Testral-Haar-Zauberstäbe haben auch einen interessanten Kern, da man seine Gefolgschaft nicht einfach dadurch erlangt, dass man sie beim Kampf gewinnt, sondern Testral-Schwanzhaar ist so eine mächtige und trügerische Substanz, die nur von einer Hexe oder einem Zauberer bewältigt werden kann, die oder der in der Lage ist, dem Tod ins Auge zu sehen. Mhm. Und dies war somit teilweise der Grund, warum Voldemort solche Probleme mit ihm hatte. Also der kam ja mit dem einen Zauberstab, den er da hatte, nicht so recht zeitweise. Und das war wohl einer dieser Gründe. Aber zusammenfassend kann man halt sagen, jeder Stab hat eben je nach Kombination der Bestandteile, je nach Länge und so weiter und aller Eigenschaften seinen ganz persönlichen Charakter. Und Ollivander sagt auch, keine 2 Zauberstäbe in seinem Laden sind exakt gleich.
Aber das ist doch doof, oder? Weil wenn man den mal verliert oder kaputt macht, dann kriegt man ja nicht exakt denselben wieder.
Hast du auch wieder recht.
Vor allem stell dir mal vor, ich wäre mit dem Zauberstab so wie mit meinem Handy. So direkt raus aus Ollivanders Laden und irgendwie schon gebrochen oder so.
Da gibt es keinen Apple Store, wo du dann einfach einen neuen Bildschirm drauf kriegst.
Eben.
Ja.
Das finde ich schon krass. Stell vor, du hast so deinen Perfect Wand gefunden und dann ist der kaputt. Und dann musst du den Rest deines Lebens mit so einem zweitklassigen Zauberstab.
Ja. Hey, oder du hast so einen Kampf und dann wird dir der Zauberstab abgenommen. Dann besitzt ja jemand anders deinen Zauberstab und du hast dann keinen mehr. Dann, das ist ja auch verkackelt, weil der dient demjenigen ja dann auch nicht so 100%.
Genau, also die Eigenschaften vom Stab müssen ja eben zur Person passen und darum muss man ja diese ganzen verschiedenen Stäbe ausprobieren, bis man das selbst so fühlt, dass man den richtigen gefunden hat. Und daraus ergibt sich ja logischerweise...
Wie bei der Liebe.
Ja, wie bei der Liebe. Nur, dass der Stab, den hat man für immer. Und daraus ergibt sich ja eben die Konsequenz, dass man ja nur mit dem Zauberstab, der zu einem passt, richtig gute Resultate quasi vollbringen kann. Und es ist bekannt, dass eben, wie du gesagt hast, Zauberstäbe, die im Kampf gewonnen wurden, dann auch den Besitzer wechseln können und dann auch entsprechende Ergebnisse erzielen können. Aber ich glaube, nicht so perfekt wie mit dem wahren Besitzer, ehrlich gesagt. Und das Wirken kann auch massiv misslingen, wenn der Stab zum Beispiel beschädigt wird oder eben nicht die richtige Zauberstabbewegung ausgeführt wird. Und wir erinnern uns an unser berühmtestes Beispiel Ron. Der hatte ja zum einen den Zauberstab von Charlie, also schon echt miese Ausgangslage. So einen uralten Zauberstab vom großen Bruder. Und dann wurde er am zweiten Band ja auch noch in zwei Hälften zerbrochen, als sie mit der peitschenden Weide zusammengeknallt sind im Auto. Von daher, Ron konnte eigentlich gar keine...
Schlöckschnecken.
Ja, und er konnte auch überhaupt keine guten Leistungen verbringen mit dem Zauberstab. Der hatte einfach nicht die Voraussetzungen dafür.
Voll furchtbar.
Ja, eigentlich schon, aber er hat da trotzdem überlebt mit dem Zauberstab. Und es sind auch Manipulationen möglich und das finde ich halt auch krass. Aber deswegen ist es ja eben so, dass sich dann Experten oder wie Ollivander himself vom Trimagischen Turnier eben die Zauberstäbe anschauen und sie eichen.
Ja, muss man auch machen. Einmal checken, dass da nicht gefudelt wird.
Ja, das stimmt. So. Und jetzt haben wir natürlich auch mehrere berühmte Zauberstäbe, die man ja so aus den Büchern kennt.
Ja, genau. Einer davon ist zum Beispiel der, wer hätte es gedacht, der Elderstab. Ich würde sagen, mit der berühmteste aller Zauberstäbe, der sehr lange von Albus Dumbledore getragen worden ist. Und natürlich der Zauberstab von Harry, der eben aus Stechpalme war und eine Phönixfeder hatte und 11 Zoll lang ist. Und du hast es eben schon erwähnt, manche Zauberstäbe weisen eine Besonderheit auf, wenn eben zwei Zauberstäbe denselben Kern aus derselben Quelle haben, wie Harry und Lord Voldemort das hatten, weil sie die Feder jeweils von Forks haben, von demselben Phönix, dann sind diese Zauberstäbe eben Brüder. Und das kann eben priori incantatem hervorrufen, wenn die Zauberstäbe eben in einen Konflikt miteinander geraten, also bei einem Kampf, bei einer Kampfszene, weil wenn die dann ihre Zaubersprüche gegeneinander abfeuern, und das zur gleichen Zeit tun, dann verbinden die sich miteinander mit so einem goldenen Strahl und einer der beiden Zauberstäbe gibt seinen letzten Zauberpreis und zwar der, dessen Besitzer den schwächeren Angriffswillen als sein Gegner hat. Ja, diese Stäbe, die kämpfen dann nicht gegeneinander, sondern geben die letzten Zauber an, mit denen sie eben ausgeführt worden sind. Und so ist das eben auch beim Zauberstab von Voldemort und Harry gewesen. Genau, und das sind, glaube ich, würde ich sagen, so die drei berühmtesten Zauberstäbe, die wir kennen.
Mhm. Und das Tragen ist natürlich auch gesetzlich ja reglementiert. Es ist ja auch so, dass Hexen und Zauberer erst mit Schuleintritt den Zauberstab erhalten. Und den dürfen sie ja bis zu ihrer Volljährigkeit nur in der Schule verwenden. Außer eben wieder die Szene im Film, wo Harry unter der Decke Lumos zaubert. Und das wird natürlich nicht geahndet. Eine weitere Ausnahme ist es dann auch, wenn man ein eigenes oder ein fremdes Leben schützt. Von daher, ja... Das kann man ja immer alles so gut verargumentieren, sage ich mal. Und des Weiteren ist es nichtmenschlichen magischen Wesen nach Artikel 3 des Gesetzes zum Gebrauch der Zauberstäbe nicht gestattet, einen solchen zu führen. Also zum Beispiel Hauselfen oder Kobolde dürfen ja keinen Zauberstab haben.
Die schnipsen.
Genau, und deswegen gab es dann auch so ein Problem mit Winky, dass man ihr das unterstellt hat und so weiter.
Ja, das stimmt. Ja, bei Harry war das ja so, der ja Lumos unter seiner Bettdecke gezaubert hat. Nur weil das mal wieder ein Filmfehler war, meine Damen und Herren. Frechheit. In Büchern steht das so nicht, weil das wäre natürlich nach diesem Gesetz so nicht möglich gewesen.
Ja.
Aber ja. Also, Zauberstimme ziemlich krass. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass in Ouagadougou zum Beispiel es ja eben gar keine Zauberstäbe gibt und die ohne Zauberstäbe zaubern können. Es gibt wahnsinnig mächtige Zauberstäbe. Jeder Zauberstab hat seinen eigenen Charakter. Es gibt verbrüderte Zauberstäbe. Und der mächtigste aller ist natürlich der Elderstab. Natürlich haben wir nicht nur unseren Schülerjob gemacht bei Ollivander, sondern wir sind natürlich wie alle Hexen und Zauberer auch dorthin gegangen und haben unseren Zauberstab erhalten. Und ich bin natürlich sehr gespannt, welchen du bekommen hast, Linda.
Ich habe den Hawthornwood with a Dragon Core and Slightly Springy Flexibility. Also auf Deutsch, Hawthorn ist Weißdorn, also Weißdornholz. Mit einem Drachenkern, 11,5 Zoll. Schön flexibel auf jeden Fall.
Krass, und wir haben tatsächlich ähnliche Eigenschaften. Ich habe einen Zauberstab aus Ebenholz, ebenfalls mit einem Drachenkern, 11,5 Zoll und mit recht biegsamer Flexibilität.
Na. Und dann sind wir doch gar nicht so weit weg voneinander.
Das stimmt. Siehst Guck doch mal, was dein Holz über dich aussagt, weil sonst haben wir alles gleich. Bei mir steht zum Beispiel... Das Ebenholz, das kennt man ja zum Beispiel auch von den Vergleichen bei Schneewittchen, schwarz wie Ebenholz. Also es ist so tiefschwarzes Holz, das ein beeindruckendes Aussehen und einen guten Ruf hat. Es eignet sich hervorragend für alle Arten von Kampfmagie und für Verklärung, steht hier. Ebenholz ist am glücklichsten in der Hand derjenigen, die den Mut haben, sie selbst zu sein. Und häufig sind die Besitzer von Ebenholz-Zauberstäben nonkonformistisch, sehr eigenwillig oder fühlen sich mit dem Status eines Außenseiters wohl. Und man findet sie sowohl in den Reihen des Orden des Phönix als auch unter den Todessern. Oha. Und dann steht da noch, wie sagen meiner Erfahrung nach, passt der Ebenholz-Zauberstab perfekt zu jemandem, der an seinen Überzeugungen festhält, egal wie groß der Druck von außen ist und der sich nicht so leicht von seinem Ziel abbringen lässt.
Passt es zu dir, würdest du sagen?
Ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Überzeugungen, die ich vertrete und da kann mir keiner auf die Füße steigen.
Das ist gut. Bei mir steht, dass der Weißdorn ein seltsamer, widersprüchlicher Zauberstab ist, so voller Paradoxien wie der Baum, der ihn hervorgebracht hat, dessen Blätter und Blüten heilen und dessen abgeschnittene Zweige nach Tod riechen. Auch wenn ich mit vielen von Gregorowitsch Schlussfolgerung nicht einverstanden bin, sind wir uns einig, dass Weißdornstäbe komplex und faszinierend sind wie ihre Besitzer. Weißdornstäbe eignen sich gut für Heilmagie und für Flüche. Und der Weißdornstab passt am besten zu einer widersprüchlichen Natur oder zu einer Hexe, die eine Phase des Aufruhrs durchlebt. Weißdorn ist nicht leicht zu beherrschen und man kann es nicht einer Hexe oder einem Zauberer geben, der kein nachgewiesenes Talent hat, da die Folgen sonst tödlich sein könnten. Weißdorn-Zauberstäbe haben eine bemerkenswerte Eigenart. Ihre Zauber können, wenn sie schlecht gehandhabt werden, genau eben sehr gefährlich werden. Ja, ich mag das Risiko. In allen Belangen passt, bin ich auch fein mit.
Ja, ich hätte auch gedacht, dass das zu dir passt, auf jeden Fall. Du brauchst auch so eine Herausforderung. Das finde ich gut.
Ja, und ich bin super ambivalent. Ich habe so viele unterschiedliche Herzen in meiner Brust schlagen. Das passt. Also Ollivander, 1A. Ich fühle 1A. Die Verbindung zu dem Zauberstab.
Hey, und außerdem heißt wir haben ja beide die Drachenherzfaser. Und da steht ja, dass in der Regel Drachenherzen die mächtigsten Stäbe hervorbringen, die auch zu den extravagantesten Zaubern fähig sind. Linda. Drachenstäbe neigen dazu, schneller zu lernen als andere. Sie können zwar die Zugehörigkeit wechseln, wenn sie ihrem ursprünglichen Meister irgendwie entrissen werden, aber sie sind immer eng mit ihrem aktuellen Besitzer verbunden. Denn der Drachenstab neigt am ehesten dazu, sich den dunklen Künsten zuzuwenden, auch wenn er dies nicht von sich aus tut. Er ist auch der anfälligste der drei Kerne für Unfälle, da er etwas temperamentvoll ist.
Passt. Passt, aber es ist wie mit so einem Horoskop, man denkt immer, ja, passt genau.
Ja, das ist für mich, da hat er für mich geschrieben. Danke, Ollivander, der passt wirklich großartig zu mir.
Ja, liebe Nimbys, habt ihr auch den Test gemacht bei Wizarding World, welcher Zauberstab zu euch passt und passt der auch zu eurem Charakter? Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt, wie immer bei Nimbus3000-Podcast, bei Instagram oder auch gerne bei Spotify unter der Folge. Und vielleicht habt ihr ja sogar so einen Zauberstab gekauft, weil es gibt die ja auch alle sehr schön originalgetreu zu erwerben. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Erzählt uns gerne davon. Wir freuen uns, von euch zu lesen oder auch zu hören.
Als du eben meintest mit dem Charakter, dachte ich an diesen Spruch, nur der Charakter zählt. Kennst du das?
Ja.
Wie ist das so bei Ollivander rein? Sagt, ja, ich suche den Zauberstab, der zu mir passt. Und sagt er, nur der Charakter zählt. Oh Gott, wir sind versaut durchs Internet. Rette mich. Lenk schnell ab, Linda.
Ja, denn wir spielen jetzt Revelio. Das ist unsere neue Rubrik. Und da kennt ihr doch bestimmt alle das Game, wer bin ich? Und so machen die Julie und ich das auch. Wir spielen eben in diesem Prinzip. Wir haben jetzt jeweils eine Person mitgebracht, die andere von uns nicht kennt, beziehungsweise nicht weiß, welche das ist. Und wir fragen uns immer was. Und wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, dann wechselt die Person. Und wenn man sich sicher ist, um welche Person es sich handelt, dann ruft man Revelio. Und dann wird die Person enthüllt.
Uha.
Und ja, wir spielen das natürlich jetzt in der Hogwarts Edition. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt natürlich mitraten.
Yes.
Ich bin gespannt, ob du mir wieder hier sowas Schweres mitgebracht hast.
Weil ich bin immer die Snitch.
Voll.
Ja, wer will denn anfangen mit Fragen stellen?
Die Ältere, also ich.
Am Anfang macht man doch eh so die Classics, weiblich, männlich, bla bla bla, oder?
Ja, aber ich glaube, es wäre schlau, anders anzufangen, nehme ich an.
Ja, du bist ja auch ein Slytherin, du hast natürlich einen gewiefteren Plan. Ich bin sehr gespannt.
Okay. Handelt es sich um eine Schülerin oder um einen Schüler von Hogwarts?
Ehemals oder aktuell?
Aktuell.
Nein.
Okay.
Ist deine Person ein Hauptcharakter?
Wird einer. Oder wird zu einem von den wichtigeren Personen, sage ich mal. Also ja.
Okay. Ist deine Person im Haus Gryffindor?
Nein.
Okay.
Okay, also du hast ja gesagt, die Person ist nicht aktuell Schüler. Ist die Person männlich?
Ja.
Haben Harry, Ron und Hermine mit der Person zu tun?
Ja.
Ist die Person gut?
Ja.
Ja, okay. Ist die Person ein Lehrer in Hogwarts?
Nein.
Okay.
Okay, also wird ein Main Character, wird ein wichtigerer Charakter, ist, überhaupt gefragt, ist deine Person überhaupt Schüler?
Nein.
Aha, okay. Neins helfen auch.
Ja, ist wirklich so. Okay. Also männlich, kein Lehrer. Die haben was mit dem zu tun, der ist gut. Boah, schwierig. Ist der verwandt mit einem von den Hauptfiguren?
Ja.
Mit einem von dem goldenen Trio?
Nein.
Okay.
Ist deine Person eine Lehrkraft in Hogwarts?
Ja.
Ist deine Person von Anfang an Buch 1, Teil 1 im Film in Hogwarts?
Nein. Boah, ich finde es richtig schwer. Ist die Person relevant für die Story? Also hat die eine Hauptrolle in der Story oder halt eine Schlüsselrolle?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Okay, hat die eine Schlüsselrolle in der Geschichte?
Ich finde schon. Ja. Ich finde es schon. Jetzt.
Okay.
Nicht so mäßig. Ah, Tom Riddle ist Voldemort.
Okay,
so.
Du meintest ja, sie ist verwandt mit jemandem von den Hauptcharakteren, also nicht von dem goldenen Trio.
Mhm.
Und sie ist gut. Da fallen ja schon wieder ends viele raus. Ist die Person alt?
Ja.
Hat die Person irgendeinen wichtigen Beruf in der Zaubererwelt?
Einen wichtigen? Ja. Nee, ein wichtiger ist es nicht.
Okay.
Okay. Ist die Person von dir, die du mitgebracht hast, ist die männlich?
Nein.
Achso. Okay, das war schnell vorbei.
Du hast ja gemeint, die ist nicht mit dem goldenen Trio verwandt.
Genau.
Ist die Person verwandt mit irgendeinem, also du hast ja mit einer Hauptfigur, mit einem Lehrer?
Ja.
Ja.
Mhm.
Und die ist gut.
Mhm.
Sind die immer noch dicke?
Nee.
Dann glaube ich, ich weiß es. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich, ja, okay.
Rufst du dann Revelio? So wie Bingo.
Ja, aber nur, wenn ich mir ganz sicher bin.
Sonst verlierst du 10 Hauspunkte und musst 3-mal Bertie Bots Bohnen mit Geschmack Kotze essen.
Bohnen mit Kotze.
Okay, pass auf. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Deine Person ist eine Lehrkraft in Hogwarts. Deine Person ist nicht von Anfang an mit dabei, wird später eine wichtige Rolle, ist nicht männlich. Also ist sie weiblich, oder? Weil es gibt ja keine diversen Charaktere da. Okay. Hat Harry mit dieser Person auf jeden Fall was zu tun?
Ja.
Mag Harry die Person?
Nein. Also, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob es das ist. Revelio.
Oha, oha.
Der Bruder von Albus.
Wie heißt er?
Wie hieß denn der nochmal? Wir hatten doch in der Folge mal darüber geredet, weißt du noch, über Geschwister, die Sonderfolge mit Stefanie Stahl. Mhm. Aberforth.
Mhm. Aberforth Dumbledore, glaubst du?
Ich glaube, aber der hat einen wichtigen Beruf, der ist doch im Eberkopf.
Doch, kein wichtiger Beruf. Warte, Achtung.
Doch!
Ja, der muss uns alle versorgen mit Alkohol. Pass auf, die Antwort ist... Moment, ich habe eine Idee. 10 Punkte für...
Slytherin!
Yay! Yeah, aber jetzt weißt du ja auch eh, welches von mir ist. Jetzt darfst du auch noch Revelio machen. Du kriegst auch 10 Punkte für Ravenclaw.
Okay. Ich sage Revelio. Ich würde nämlich vermuten, dass deine Person, die du mitgebracht hast, Katzen mag. Kann das sein?
Ja, ganz bisschen.
Ich glaube, sie mag die ganz bisschen und die steht komplett auf die Farbe Pink.
Dezent.
Und ist halt einfach ziemlich...
Ist der netteste Mensch der Welt.
Paar sadistische Züge. Und ich würde sagen, es ist Umbridge. Dolores Umbridge.
10 Punkte.
Ravenclaw.
Danke. Oh, ein langer Applaus. Oh, Gott sei Dank.
Aber ich hatte den Bruder von Dumbledore nur auf dem Schirm, weil wir da in der Folge so genau drüber gesprochen haben, wie die ja auch kurz entzweit waren und so wegen der Schwester und so.
Ja, und du hattest das ja selber vorgestellt, den Teil auch so. Und da dachte ich, ach, das weiß ich schon noch.
Aber ich dachte erst die ganze Zeit, da hat Hagrid irgendwie einen Verwandten. Weißt du, ich habe so die ganze Zeit irgendwie, weil du gesagt hast, gut. Mhm. Und für mich war eigentlich so der Bruder von Dumbledore nicht so direkt so das Paradebeispiel für so gut.
Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, schwierig. Aber ja, du hast es geschafft. Das war...
Du auch.
Wir haben es geschafft. Revelio in der Hogwarts Edition. Vielleicht seid ihr schon viel früher drauf gekommen, welche Charakter es gegen welche Linda und ich mitgebracht haben. Das spielen wir bestimmt nochmal mit euch. Aber jetzt erstmal kommt ein anderes Spiel, und zwar das Mysterious Ticking Noise. Für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben bei Nimbus 3000 und uns heute erst entdeckt haben, das ist ein ziemlich cooles Spiel, bei dem ihr auch mitraten könnt. Unsere Hauselfen-Redaktion ist so lieb und klippt uns aus irgendeiner der Harry Potter-Filme eine Szene heraus, wo wir nur die Sounds hören. Und dann anhand dieses Geräuscheschnipsels, den wir da hören müssen, der meistens nur ein paar Sekunden lang ist, müssen wir versuchen zu erkennen und zu erraten, welche Szene dahinter steckt und was es da geht. Wir hören da jetzt gemeinsam rein und Linda und ich müssen gucken, ob wir es rausfinden. Aber ihr habt immer noch die Chance, mitzuraten. Zum Beispiel auf Instagram, da laden wir das dann auch als Reel hoch oder einfach hier bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, drunter zu schreiben, was ihr glaubt, was das ist. So, lange labernd. Linda, bist du ready?
Yes, immer.
Hier ist Mysterious Ticking Noise Nummer 32.
Wow.
Das kann so alles da bei Harry Potter sein.
Also es hat geflatscht. Das könnte auch eine Kröte sein.
Die irgendwo gegengeschmissen wird?
Ja.
Aber jetzt klingt es auch immer wie Wasser. Hä?
Das ist Wasser.
Wisst ihr, was das Problem ist? Linda und ich haben nicht das Problem, dass wir die Szene aus Harry Potter nicht kennen, sondern wir haben das Problem, dass wir Geräusche nicht zuordnen können und nicht wissen, was das für ein Geräusch sein soll. So, das könnte für mich könnte auch eine Kröte sein, die man irgendwo gegenklatscht. Das könnte für mich Wasser sein.
Oder jemand, der mit Gummistiefeln in eine Pfütze springt.
Ja, die Szenen kennt man besonders aus Harry Potter. Das könnte auch so eine Hecke sein, die irgendwie so zur Seite geht, wo das Laub so macht. Mhm. Also, wir haben mehrere Szenen mit Wasser. Zum Beispiel, wenn Harry Potter unter Wasser taucht im Badezimmer der Vertrauensschüler, weil er das goldene Ei beim Trimagischen Turnier unter Wasser nur öffnen kann.
Könnte vielleicht was von Myrte sein.
Könnte was von Myrte sein, die bei der Toilette auf- oder abtaucht. Es könnte auch beim Trimagischen Turnier sein, als er da auch unter Wasser geht und die Aufgabe löst. Es könnte bei den Horcruxen sein, als er das Gryffindor-Schwert da sieht und da ins Wasser springt und dann das Eis über ihn zugeht.
Es könnte echt alles sein.
Ja, oder wie Teil Kammer des Schreckens, da ist ja auch, sind die auch mit dem Klo, da ist ja auch alles nass da auf dem Boden.
Ja, das ist es eben, ja. Also es könnte wirklich alles sein.
Jetzt haben wir so viele mögliche Szenen genannt. Wenn es doch nicht mal eine davon ist, ist es sehr traurig.
Wird 100 pro wieder so sein.
Oh, warte, ich habe noch eine Idee, Linda. Mhm. Gerade kommt mir noch eine Szene in den Kopf. Und zwar gibt es eine Szene, ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Und zwar in der Mysteriumsabteilung.
Ja.
Wo die diesen Fehlsafttrank trinken und dann als, oder bei Gringotts, ist es bei Gringotts? Auf jeden Fall gehen die da rein und dann kommt dieser... Es gibt mehrere, ich verwechsel das gerade, es gibt mehrere Zauber. Einmal gibt es in Gringotts, wenn die nämlich zum Verlies fahren,
ja,
und fällt das Wasser über die, weil das ist dieser Auflösungszauber, der nämlich alle Zauber verschwinden lässt. Und damit fliegen die ja auf, dass die
nicht Bellatrix Lestrange ist. Aber das klingt doch nicht so, als würde das auf die drauffallen, das Wasser,
so ein
oder?
Platsch. Ich hätte gedacht, das ist so ein Platschen auf den Kopf. Nee, das klingt auch eher nach draußen. Nee. Ich glaube, da war auch ein Vogelzwitschern. Aber das ist auch noch eine Szene mit Wasser.
Naja, ihr werdet uns wieder verraten. Wir erfahren eh immer von euch zuerst, was es ist. Wenn wir dann schon die ersten Kommentare lesen, dann sind wir wieder so, yes, klar, glasklar.
Glasklar. Puh.
Du wolltest doch gerade was übers Schwitzen erzählen.
Ja, Linda und ich, wir sitzen hier in unseren Wohnungen, während wir diese Podcast-Folge für euch aufzeichnen. Und wir ölen uns einen ab, denn man darf ja keinen Ventilator anmachen oder ein Fenster öffnen bei einer Podcast-Folge, weil das ja sehr störende Hintergrundgeräusche sind. Und wenn man hier eine Stunde dann in diesem Raum sitzt, Junge, ey, bei mir kannst du dich auf der Stirn schon spiegeln, so doll verschwitzt das Bier.
Ja, ich sag es mal so, es ist schon gut, dass ein Podcast ist, aber...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.